Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Kicken, und zwar so viel und so entspannt und so oft wie möglich. Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist unser Thema. Der beste Nischenpodcast der Welt wollen wir werden mit diesem Thema. Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie, und zwar in jeder Folge. Heute ist Donnerstag, heute haben wir wieder einen Gast. Hier ist die Einleitung. Unser heutiger Gast wird komplett zu Unrecht auf seine schöne Frisur reduziert. Meine Fresse, der hat aber auch schöne Haare. Er wird deshalb im Kommentardschungel des Internets auch mal von seiner Friseurin beschützt. Dabei ist es überhaupt nicht nötig, denn er muss sich vor niemandem verstecken, schon allein wegen seiner beachtlichen Transferhistorie als Spieler. In Halle geboren, beim HFC gespielt, dann Lok Stendal, dann Preußen Magdeburg, dann nochmal Lok Stendal. 2013 hat er seine Spielerkarriere beendet. Auch seine Transfererlöse in dieser Zeit sind beachtlich. Sie liegen bei null. Als Trainer bei Lok Stendal hat er mal geschmeidig die Verbandsliga gewonnen und ist in die Oberliga aufgestiegen. Und in der Oberliga hat er dann, ganz der Kumpel, Platz für Jürgen Schulz auf der Trainerbank gemacht. Wie freiwillig das war, das kann er uns heute verraten. Weitere Stationen als Trainer: Germania Halberstadt, BSC Süd 05, das ist im Brandenburgischen, und auch die U17 des 1. FC Magdeburg hat er trainiert. Und gerade ist er sowohl Co-Trainer bei Viktoria Berlin als auch Chefcoach in der Icon League im Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger oder, wie Danny gerne mal sagt, die Maschine. Wie das geht und wie es geht und was geht, erzählt er hoffentlich gleich. Zunächst ist erstmal wichtig, ob er in dieser neuen Kommerzliga auch schon safe einen Deal mit der Vogelfuttermarke Trill hat. Würde nämlich passen bei dem Namen, oder? Sven Körner, willkommen. Ich habe mir Mühe gegeben, Sven.
Ja, das, du hast dich brutal darauf vorbereitet.
Also. Du bist ein bisschen rot geworden, ja? vor Scham, oder weil es dir wirklich so gut gefallen hat?
Nee, weil ich ganz, ganz wenig Luft geholt habe jetzt auf einmal.
Er wusste nicht, was kommt. Drop doch noch ein.
Ich fand es eigentlich wahnsinnig sympathisch, so wie, also ich kann ja mal hinter die Kulissen gucken lassen. Ich gucke euch ja dann so zu, wenn wir mal, also ihr seid für mich die richtigen Fußballer, ich nur der internationale Altherrenstar. Und wie ihr dann so redet auf dem Platz, ist, ich versuche diesen Ton einfach aufzunehmen.
Ja, ist ja aber nicht gelungen.
Weißt du, wie hättest du ihn vorgestellt? Danny Piele übrigens, muss man auch noch sagen, der Star, wenn wir keinen Star zu Besuch haben in dieser Sendung.
Heute demütig unterwegs, verspreche ich.
Immer wenn du demütig sagst, dann ist es irgendwie so Gotteslästerung. Dann fällt irgendwo in Brasilien ein Kruzifix um. Oh ey, schön Druck auf den Kessel. Ja. Sven Körner, aber wir haben zu Recht gesagt, du bist eigentlich ein Hallenser. Mit einer beachtlichen Karriere hier so in Sachsen-Anhalt, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Das Coole ist auch, dass du die Linie zwischen Rot-Weiß und Blau-Weiß einfach mal gezogen hast und auch sowohl beide Städte, beide Vereine magst und das auch laut sagst irgendwie, oder habe ich das falsch interpretiert?
Nö, erstmal danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr drauf, mit euch ein, zwei Schlachten zu schlagen, glaube ich. Vor allem auch mit Danny.
Wieso? Na, da können wir gleich anfangen. Dann fangen wir doch gleich an. Du hast kurz bevor die Sendung losging gesagt, du warst kurz davor, ihn mal zu verpflichten. Wo war das? Bei der U17? Beim FCM bestimmt nicht.
Wenn er einen Bart abnehmen würde, vielleicht. Aber Ich kann ja die Haare abnehmen.
Das ist sehr witzig.
Und ja, wenn er sich rasiert hätte, dann...
Nee, aber wo sollte er hin? Zu Lok oder was?
Ja, also ich glaube, das war das zweite Jahr Oberliga, wo wir drin geblieben sind. Und Barlehm, glaube ich, freiwillig abgestiegen. Hatte ich ihn angerufen. Konnte ihn aber leider nicht überzeugen, weil er so von sich so sehr überzeugt war, dass er dann, glaube ich, in Barlehm geblieben ist.
War er da genauso Arschloch auch so, wie er das manchmal bei mir in der Sendung ist? So, naja, ich klinge zwar nicht richtig demütig, aber ich sag dir mal demütig ab. So?
Nee, es war eigentlich, ich glaube, wir haben ein, zwei Mal telefoniert. So, es war völlig in Ordnung. Danny wusste, was er wollte, und es war in dem Moment dann eben nicht zu Lok Stendal, aber er war sehr ehrlich, offen, und das fand ich halt richtig gut.
Was wolltest du, was er nicht hatte?
Ich glaube, da ging es gar nicht irgendwie um irgendwelche Sachgüter, sondern ich glaube eher so die Perspektive, wie oft kannst du trainieren, was kannst du leisten, und ja, und also Herzensangelegenheiten. Lok Stendal kam immer im schlechtesten Augenblick, habe ich ja schon mal gesagt, zum Verein, wo ich, glaube ich, rückbetrachtend gerne gespielt hätte, weil irgendwie alles passt dort. Also gibt bestimmt auch Sachen, die nicht passen, aber so als objektiver Fußballer ist das schon eine Station, wo man gerne spielen möchte.
Haben wir ja beide jetzt erst kürzlich auch wieder gehabt, als wir dann diesen Livestream gemacht haben beim Dachbleche 24 FSA Landespokal Halbfinale. Als wir reingekommen sind, haben sie gesagt, das Stadion ist einfach eine Sensation, ja. Das macht Spaß. War mal dein Wohnzimmer?
Ja, lange, lange. Also 2003, wie gesagt, bin ich nach Stenna gegangen. Als Spieler, dann als Trainer. Also ich war sehr verwurzelt mit dem Verein. Es war eigentlich mein Baby. So bis 2018, glaube ich. Ich glaube, 16.09.2018.
Glaube.
Ich glaube, ich bin nicht sicher.
Glaube und 16.09.2018.
Das Datum brannte sich am 16.09. wie.
Nein, also ich muss sagen, ich habe schöne Zeiten bei Stenna gehabt oder in Stenna gehabt. Ich hatte Zeiten, die waren ein Vogelbild. Aber es war rückblickend eine tolle Zeit und hat mich als Mensch sehr geprägt.
Und Trainerbank hast du nicht ganz freiwillig Platz gemacht, oder? Ja, also du bist auch schon mal gekündigt worden.
16.09., dann hast du ja nicht viele Spiele bekommen dann in der Saison, oder?
Fünf.
Und dann gleich rasiert.
5 Spiele, 5 Niederlagen zu dem Zeitpunkt. Genau, und dann rasiert. Und das DFB-Pokalspiel gegen Bielefeld durfte ich auch noch machen.
Ah ja, okay. Abschiedsspiel? Ah nee, das war im August dann, ja.
Das war, glaube ich, 2 Wochen bevor ich...
Also hast du 6 Spiele verloren. Also das hättest du wenigstens gewinnen können.
Genau, ja, genau. Gegen Bielefeld. Genau.
Ah, ich frag mal, Leverkusen gegen Bielefeld spielt man im DFB-Pokal nicht so gern.
Das stimmt.
Ein Spiel, oder?
Rückbetrachtend hast du quasi auch darauf eingewirkt, dass Bielefeld jetzt da steht, wo sie stehen.
100%. Also ja, ich glaube, die Handschrift von mir war da ganz klar zu sehen.
Handschrift ist ein gutes Thema. Also das
hast du nicht gesagt, wir sollten ihn mal fragen, wie sowas möglich ist, dass Arminia Bielefeld, wie jetzt, ist ja jetzt ein paar Tage her, aber dass die in so einem Halbfinale gewinnen, 2-1 gewinnen, kann man als unterklassiger Verein, als Drittligist gegen so einen Champions League-Teilnehmer. Das kann schon mal passieren und das sieht dann aber meistens hässlich aus. Aber das sah ja aus, als ob Bielefeld besser ist, oder? Als Klassen besser. Ja,
also Bielefeld hat 4 Bundesligisten geschlagen. Ich glaube, dass es schon dann verdient ist, dass man im Finale ist und auch vor allem dann den deutschen Meister zu schlagen, ist schon à la Bonheur.
Wie machen die das?
Die schießen halt Tore und verhindern dann welche. Ganz einfach.
So richtig. Hast du gesagt, dass wir einen Spitzentrainer hier haben?
Du hast, glaube ich, eine der höchsten Lizenzen, die man erwerben kann. Ist das so?
Nee, das ist nicht korrekt. Da fehlt mir noch einer, der Fußballlehrer, aber okay. Ich habe die A-Lizenz, ja.
Und so banal ist es dann manchmal. Die eine Mannschaft trifft halt öfter und verteidigt dann auch besser.
Ja. Es geht immer darum, die eigene Box sauber zu verteidigen und vorne in der Box zu funktionieren.
Er sagt auch
und,
Box, ja.
Und ich sage, und ihr sollt mir erzählen, ich brauche einen Trainerschein. Also, das ist so einfach. Ja, für mich war es trotzdem, um das Spiel mal abzurunden. Darf nicht passieren, kann nicht passieren. Und es passiert irgendwie 4-5 Mal in einer Serie. Und auch wenn ich da das Spiel gescoutet hätte, hätte ich, glaube ich, 4 Spieler auf den Bundesliga-Verein sichten können. Linksverteidiger, Oppi, der Ilver vorne, der war quirlig, würdig. Das war schon unnormal.
Stimmt. Ich habe gerade über Lizenzen gesprochen. Du hast gesagt, du hast die A-Lizenz. Wir sind hier vorbereitet worden mit der Information, du hättest eine UEFA-Pro-Lizenz. Mhm. Was ist denn das?
Da seid ihr falsch informiert. UEFA-Pro-Lizenz würde ich halt gern machen. Dafür fehlt mir noch ein Jahr Regionalliga Männer oder ein Jahr U19 NLZ oder U23 NLZ. Und dann kann ich mich halt dafür bewerben. Aber die A-Lizenz habe ich 2018 gemacht.
Und eine UEFA-Pro-Lizenz bedeutet, dass du dann Nationaltrainer sein kannst, oder was?
Genau.
Das ist das Höchste, was du erwerben kannst. Alternativ könntest du die auch in Rumänien machen. Oder in Polen gibt es mehrere Trainer bei uns.
Oder wir legen beide unsere Seepferdchen zusammen und dann gültet das auch.
Oder wie ich zu meinen Trainern immer gesagt habe, so wie ihr trainiert, habt ihr maximal einen Angelschein.
Ja. So, Sympathie-Level hat sich wieder bedächtig in Richtung Null bewegt.
Nein, aber es gibt tatsächlich auch in Sachsen-Anhalt Trainer, die die höchste Lizenz haben, allerdings anerkannt, aber nicht in Deutschland.
Mhm. Ach so.
Also ich könnte auch in Lettland die Pro-Lizenz machen oder in der Türkei. Ich glaube, die zählen auch, aber manche Länder zählen halt nicht.
Das heißt, du müsstest quasi jetzt entweder Viktoria Berlin übernehmen ab der kommenden Saison, was ja auch jetzt schon eine Möglichkeit gewesen wäre.
Ich hoffe, der Cheftrainer guckt zu.
Das ist ein bisschen anders, weil ich bin ja eigentlich der Cheftrainer. Weil beide Trainer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatten nicht die A-Lizenz, waren nicht berechtigt, für die, ich sag mal, für die Regionalliga zu arbeiten als Trainer. Das war ich und ich stehe halt auch überall drin als Cheftrainer. Und
bei Viktoria jetzt.
Aber in den Medien nicht.
Ja, gut, also im Endeffekt ist es so, dass die Medien Medien sind und was im Hintergrund passiert.
Das brauchen wir, genau das brauchen wir.
Das ist so wie mit Klinsmann und Löw damals.
Genau.
Ja, weil der eine hatte die Lizenz, die krasse, und der andere war der Teamchef.
Genau. So, ja, und das gibt mir halt auch die Zulassungsvoraussetzung für den Fußballlehrer. Und demzufolge würde ich schon gerne irgendwann den Fußballlehrer anstreben, und weil es die höchste Trainerlizenz in Deutschland ist. Und dann gucken wir mal, was passiert.
Das ist ja spannend.
Aber das ist wirklich spannend, dass wir heute hier mal rausdroppen. Also pass auf, der Junge aus Sachsen-Anhalt, der fährt ja zu Victoria Berlin, damit die anderen beiden ihr Gesicht in die Kameras halten können. Aber so ist es ja wohl.
Also bist du der Mann von dem, der Erfolg oder halt nicht Erfolg. Es ist ja auch bei dir ein schmaler Grat. Ich meine, am Montagabend performst du noch mit der Taktiktafel beim Hallenturnier. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war halt auch wild. Ja.
Wir sind jetzt in der Icon-League.
Icon-League. Da ziehst du das Ding dann noch, also das heißt, du kriegst in deiner Arbeit auch noch recht, die du da machst, ja, indem du die Hütchen hin und her schiebst auf der Magnettafel.
Sind keine Hütchen.
Ja. Stimmt, das waren so eine, ja, habe ich auch noch nie gesehen. Was waren das eigentlich?
Das sind
Sahnetauben oder?
Ja, ja, das sind Tauben. Nein, das sind Männchen, die haben den rechten und linken Fuß. Und du kannst im Prinzip dann mit den Männchen zeigen, mit welchem Fuß sie oder wie sie offen stehen sollen oder wie sie im Prinzip von welcher Seite attackieren sollen.
Ganz wild. Und dann fährst du nach Luckenwalde, ja, und verlierst Zeit. Bei Luckenwalde 1-0.
Ist korrekt.
Was war denn da los?
Naja, man muss sagen, das Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient. Und wir bekommen, glaube ich, keine Ahnung, 2 Minuten vor Schluss einen Elfmeter gegen uns, wo wir einfach den Ball löschen müssen. Normalerweise ist das ein absolutes 0-0-Spiel.
Also Not gegen Elend.
Not gegen Elend. Okay, sagen wir es so.
Ja, okay. Nee, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und Platz war heute auch nicht der beste, glaube ich. Ja,
war besser schon als bei anderen Regionalligisten. Aber auf jeden Fall war das eine vermeidbare Niederlage.
Okay.
Ich würde das irgendwie ein bisschen positiver formulieren. Not gegen Elend klingt so traurig. Sag doch sowas wie Bund gegen Halsschmerzen. Also.
Ja.
Ja.
Oh, okay.
Halsschmerzen hat gewonnen.
Ich würde es anders umschreiben. Es waren 2 Mannschaften, die darum kämpfen, in der Liga zu bleiben.
Okay. Wie geht dein Weg weiter, bevor wir mal ein bisschen Retro-Perspektive an den Tag legen?
Retro-Perspektive?
Ja.
Für so einen jungen Mann wie dich ein ganz schön krasses Wort.
Da lacht selbst die Technik. Wie geht's bei Victoria Berlin weiter?
Naja, Stand jetzt habe ich einen Vertrag bis 30.06.
Hast du auch einen Cheftrainervertrag dann?
Ich habe einen Cheftrainervertrag.
Das ist ja stark. Alles richtig gemacht. Dann scheiß auf die Medien.
Der ist schon ganz lange.
Nein, bis 30.06.25 habe ich Vertrag und den werde ich natürlich auch erfüllen, insofern der Verein das möchte. Man weiß ja nie, was im Fußball passiert. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Naja, also jetzt haben sie ja vor 1, 2, 8 Wochen einen Trainer entlassen, der keine Lizenz hatte, haben jetzt einen neuen eingestellt, der keine Lizenz hatte. Das würde ja bedeuten, wenn sie dich entlassen, brauchen sie wieder jemanden mit der Lizenz.
Korrekt.
Also, das würde...
Seid ihr in Verhandlungen gerade schon? Nee. Weil das, also okay.
Also erstmal ist es wichtig, dass, also nicht ich bin wichtig, sondern die Mannschaft und vor allem eben auch der Verein, dass wir die Liga halten. Und was danach passiert, das muss man einfach sehen. Ich bin da ganz entspannt.
Ich muss ja mal den Finger in die Wunde legen. Jetzt wird der Trainer entlassen, der eigentlich nur nach außen hin der Trainer ist, du auf dem Blatt Papier. Jetzt könnte man ja denken, alles da, wir haben jemanden mit einer zweithöchsten Lizenz, die man erwerben kann, der auch Erfahrung hat, der eh schon das Team hinter dem Team bildet und der Trainer ist. Und jetzt stelle ich aber nochmal einen für die Kamera ein. Das verstehe ich nicht.
Also in erster Linie war es so, dass der erste Trainer, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Lucio Gerard, der war ja vorher auch Co-Trainer. Wir beide haben im Prinzip dann Gespräche geführt, wie könnte das Ganze aussehen. Jeder hatte seine Aufgabenverteilung und wir waren ein Trainer-Duo. So würde ich das jetzt mal umschreiben.
Perfekt.
Ja.
Sehr diplomatisch.
Genau. Es war auch von der Zusammenarbeit, war das alles völlig in Ordnung. Und wie es dann im Fußball läuft, ist es so, dass aber nach außen immer jemand, ich sag mal, den Hut auf hat. Ne? Mhm. Das war jetzt Lucio. Und dann auch Entscheidungen getroffen hat für die Mannschaft, an denen ich jetzt nicht so beteiligt war. Und dann musste er leider den Hut nehmen oder beziehungsweise ist er zurückgetreten. Hat aber sicherlich auch andere Hintergründe, die ich jetzt hier ja nicht so erläutern möchte. Dann kam jemand im Prinzip, ich sag mal Neues, mit Özer Homaci, der ja eine unfassbare bewegte Karriere halt hatte mit, ich glaube, 300 Super League-Spielen in der ersten türkischen Liga, bei Fenerbahce gespielt hat, bei Bursaspor, bei Trabzonspor und auch türkische Nationalmannschaft. Ich glaube, 14 Einladungen und 2 Spiele gemacht, auch unter anderem unter Gus Hiddink oder Christoph Daum gespielt und kommt jetzt und ist halt, ich sag mal, ein Deutscher, der hier geboren ist, aber lange, lange in der Türkei gelebt und auch gespielt hat, mit dem ich jetzt auch wieder, ich sag mal, mehr oder weniger ein Duo bin. Und wir sind halt viel in einer Absprache und versuchen halt dann mehr oder weniger die Jungs oder beziehungsweise den Verein eben auch dann in dieser Liga zu halten. Und ich hoffe und denke auch, dass uns das auf alle Fälle gelingen wird.
Also vielen Dank für die sehr, sehr, sehr langen Ausführungen und inhaltlich auch sehr guten Ausführungen. Ich möchte abschließend sagen, ein Duo hat einmal nicht funktioniert. Und jetzt macht man das zweite Mal ein Duo.
Ich drücke gerade, ob du ein bisschen klugscheißerisch rüberkommst. Aber
ich, drücke die Daumen, dass das funktioniert.
Nee, ich habe den Eindruck, er macht das ganz clever, weil, wie ich das jetzt gerade betrachtet habe, und du hast gemerkt, wie lange ich still war. Ich wirklich,
ungewöhnlich.
Ich habe lange nachgedacht. Wenn du immer ein Duo hast und einer hält das Gesicht raus und ist dann immer der, der geschasst wird, weil er der mit dem Gesicht das macht, der Sven.
Der Körner. Clevere Sven.
Verstehst du? Ja. Der macht das gut. Aus seiner Packung Trill ganz gut.
Okay, passt. Wie kam der Kontakt zur Icon League zustande?
Ja, ganz einfach. Ich habe zwei Spieler bei Viktoria Berlin, die im Winter verpflichtet wurden. Enes Kütsch und Noah Jones. Noah Jones, der Lieblingsspieler von Toni Kroos. Und in der Icon League und Enes Kütsch, unser jetziger Kapitän, der vorher auch dritte Liga bei Viktoria gespielt hat, wurde im Winter verpflichtet. Und wir waren im Trainingslager auf Malta und wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt. Und Enes ist im Prinzip mit auch Toni Rüdiger befreundet und auch mit dem Manager von FC Berlin City. Und ja, hat mich einfach gefragt, pass auf, du könntest super zu uns passen mit deiner Art und Weise Fußball zu vermitteln und hast du Bock? Ja, und so kam der Kontakt zustande und dann gab es halt das ein oder andere FaceTime-Gespräch mit Toni und auch mit dem Manager von FC Berlin City, mit Javier de la Fuente, dem Manager von Luciano, dem Rapper. Mhm. Genau, und dann ja, war es ratzifatzi eigentlich safe.
So viele Fragen, die sich in meinem Kopf gerade
hin und her. Klingt so surreal. Also, kann man jemand schnipsen?
Frage, und Frage. Vor allem, das ist der Körner Svenny aus Halle. Das ist ein normaler Meiner. Der rennt da hier Shakes, mit den Hottentotten rum.
Shakes-Ass heißt das eigentlich.
Ja, genau.
Shakes-Ass.
Meiner. Da willst du einen schön in den Scheißetopf mit Gold gedreht. Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn du der Lieblingsspieler von Toni Kroos in der Icon League bist, ja, schreibt man sich das dann auf eine Autogrammkarte. Hallo, ich bin der Lieblingsspieler von Toni Kroos, finde das geil. Wie ist das vermittelt worden? Hat er das, sagt er immer, oder was, in den Interviews dort?
Nee, es war so, dass Noah Jones halt bei einer anderen Mannschaft gespielt hat und hat halt super performt, tolle Bewegung, also wirklich richtig gute Skills, so vor allem in der Halle. Und Toni gefällt halt der Spielstil von ihm und hat gesagt, das ist der Spieler, der mir hier in der Liga halt am meisten gefällt. Und den haben wir verpflichtet bei Viktoria Berlin.
Und quatscht jetzt Antonio, also es ist ja so aufgeteilt, Antonio Rüdiger ist der Team-Captain?
Team Head,
okay. Team Head. Okay, Babe. Und quatscht er dir rein irgendwie? Also du bist quasi dann der Trainer und er ist der Präsident oder was? So muss man sich das vorstellen.
Ja, es gibt zwei Teamheads. Das ist einmal Luciano und einmal Toni. Und wie gesagt, der Manager Javier de la Fuente. Und ja, im Prinzip ist es so der Staff plus noch einem organisatorischen Leiter und Toni lässt und auch Luciano lassen.
Wenn du Toni sagst, meinst du den Rüdiger, genau, nicht Toni Kroos? Genau. Das muss man ja, weil Toni Kroos ist ja gar nicht in der Eigenleague, oder?
Doch.
Doch, der ist auch, der steht von der Eigenleague.
Genau,
ja.
Genau.
Verrückt.
Also Toni Rüdiger ist, ich muss sagen, Nationalspieler, der ist so demütig, so geil, einfach, das muss man einfach klar feststellen. War letztes Jahr bei uns und lässt mich komplett machen und schreibt mir dann auch mal die eine oder andere Nachricht.
Und was schreibt ihr da so rein?
Er hat ja zum Beispiel meine Ansprache von der letzten Woche gesehen, hat er geschrieben, gefällt mir Boss.
Die da so viral gegangen ist, wo wir beide uns hier so einen abgewundert haben.
Nee, jetzt die letzte.
Die letzte war auch noch, weil das habe ich nämlich auch so, weißt du, der Meister aus Halle wird jetzt im Internet gefeiert in einer der krassen Ligen. Wir versuchen jetzt auch mal demütig zu sein, zumindest journalistisch sauber. Frage 1. Du kommst aus dem Amateurfußball mit Profi-Erfahrung und so weiter, bist also in beiden Gemengelagen so unterwegs. Jetzt kommt da so ein top-kommerzielles, wahnsinnig modernes Konzept mit, die Unterschiede sind jetzt 4, glaube ich sogar, oder 3 oder 4 solche Ligen. Was bedeutet das für uns zum Beispiel im Fußballverband Sachsen-Anhalt? Was sollten wir da zugucken? Man kann sich nicht davor verschließen. Man darf es aber, glaube ich, auch nicht als Angriff verstehen irgendwie. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ich denke, man kann unfassbar viel mitnehmen, was es heißt, so ein Event einfach auch aufzuziehen, ne? Mit allem drum und dran, mit den ganzen Regeln, mit der Vermarktung auch, mit jetzt Livestreams auch, das muss man ja auch sagen, bei Twitch zum Beispiel, so, weil unfassbar viele Leute mögen halt dieses Projekt und ich glaube, das Projekt ist einfach, dass das Spiel permanent dynamisch einfach ist und auch noch die Dynamik immer wieder verändert werden kann durch Rulebreaker zum Beispiel, ja, oder durch Timeouts. Oder durch, ich sag mal, Situationen, dass du halt auf das Spiel immer wieder auch eingreifen kannst.
Wir haben es ja probiert, ja. Also wir probieren das, Danny und ich. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Das Erste, was wir beide besprochen haben im Fußballverband, als wir angefangen haben vor anderthalb, zwei Jahren, war, ja, da haben wir uns von der Kings League damals noch inspirieren lassen. Und damit sind wir los und versuchen das auf ein Schulfußballkonzept also runter zu reduzieren. Weil du kannst natürlich mit diesem ganzen Knallebumm und Bunt und so weiter und top kommerziell kannst du nicht auf dem Fußball und auf dem Nachwuchsniveau, das funktioniert so nicht. Aber inspirieren lassen kann man sich, glaube ich. Glaubst du, dass es abgelöst wird, der alte, der historische Fußball, der traditionelle?
Also ich sag mal so, es wird auf alle Fälle für den Männerfußball Regionalliga wird es sehr, sehr spannend werden in der Zukunft, weil das Projekt Icon League, Border League und auch wahrscheinlich Kings League ist halt ein Projekt, was zukunftstechnisch einfach auch wirklich richtig groß wird. So, und auch Oberliga- oder Verbandsliga-Spieler gibt es ja im Prinzip in der Liga. Auch viele Regionalliga-Spieler oder ehemalige Profis wie Ribéry und wie Simon Terodde und wie Cedric Brunner, die alle auch mal wirklich in den Bundesligen gespielt haben oder in der Bundesliga gespielt haben. Und ich glaube, dass es in der nächsten Zeit richtig, richtig spannend wird, was es heißt, eben für Spielerabstellungen von auch, ich sag mal, Profimannschaften in den Regionalligen zu sein oder zu heißen.
Bei Vertragsverhandlungen ist das wahrscheinlich spannend. Das ist
tatsächlich spannend. Es gibt ja jetzt auch die ersten Regionalligisten oder Oberligisten, die ihre Spieler fristlos kündigen. Mhm. Dann gibt es ja schon Rechtsstreite aufgrund von Kreuzbandrissen, die entstanden sind in diesen Formaten. Und ich sehe es aus Verbandssicht halt relativ entspannt, weil ich glaube, diese Qualität wird sich noch zunehmend steigern, dass das unterste Level dieser Liga, dieser Spieler wahrscheinlich irgendwie oberes Oberliganiveau ist und dann Richtung Regio oder vielleicht sogar nochmal eine höher geht. Dann bist du wieder im Profibereich, dritte Liga. Ich glaube, das wird nochmal eine Herausforderung. Ich glaube aber, aus Fußballverbandssicht, aus Landesverbandssicht wird es eine geringe Bedeutung haben. Da geht es ein, zwei Spieler. In Sachsen-Anhalt haben wir, glaube ich, aktuell drei oder vier, wenn ich richtig informiert bin. Neben Neumi gibt es noch zwei, drei andere, da war einer aus Sauber noch. Und ich glaube, da wird es dann schon entspannter. Genau.
Ja,
also, aber ich denke, wie siehst du das als Trainer?
Wie ich es als Trainer sehe?
Weil also, du hast ja gesagt, zwei von deinen Spielern spielen
parallel. Genau, du hast eine komplette Doppelmoral. Ja. Was machst du eigentlich, wenn sich einer deiner Spieler komplett verletzt? Ja?
Ja, dessen bist du dir ja im Prinzip als Trainer bewusst, wenn du so einen Spieler verpflichtest, dass das halt passieren kann. So, die Jungs haben das im Prinzip, ich sag mal, auch vertraglich vereinbart, dass sie da spielen dürfen. Und das macht halt nicht jeder regionale Gästen mit. Zum Beispiel Chemie Leipzig hat es jetzt auch gemacht in der Baller League, ne, mit Masti und auch mit
Ratifo, ja.
Mit Ratifo und auch Brückmann, glaube ich, genau, die drei. Also das ist immer von Verein zu Verein unterschiedlich halt, ne? Also wenn du das clever machst als Verein, weil in der Baller League oder Icon League verdienst du ja auch Geld, so, dann müssen wir auch offen und ehrlich drüber sprechen. Und du bringst ein Kombiprodukt als, ich sag mal, Regionalligist im Prinzip, ich sag mal, ins Spiel, dann kannst du als Verein ja auch ein Stück weit profitieren davon.
Weil du Geld sparst.
Genau.
Hatten wir das nicht sogar, als Neumi hier war, schon selber die Idee, dass du ein, zwei Spieler im Kader hast, die du explizit abstellst zu sowas, damit irgendwelche Wechselwirkungen passieren und so weiter.
Ja, du hast ja auch, ich sag mal, ich sehe jetzt auch Vorteile, auch für einen Regionalligisten wie Viktoria Berlin, der sich im Umfeld einer Großstadtmetropole bewegt, hast du natürlich auch eine andere.
Potsdam Frage. Oder was?
Ja, Neubrandenburg. Weil du halt vorher, oder
im BSK. Nachgang,
ich halt mal die Klappe, weil du halt natürlich durch, keine Ahnung, ich habe gestern in der Baller League gesehen, irgendwie im Peak waren 140.000 Leute dabei, insgesamt 354.000, ja, und da kriegt dein Verein natürlich Aufmerksamkeit. Und je kleinskalierter das ist, je kleiner der Verein. Ich glaube, wo spielt Andy Hebler mit aus Krischow?
Der spielt in der Baller. Nee, der hat letztes Jahr in der Icon League gespielt bei Motor Neu-Fünfer.
Bei Matuschka.
Bei Tuschka, genau.
Genau, so. Und da kriegt dann so ein Verein natürlich extreme Aufmerksamkeit. Mhm. Wie machst du das mit den Fahrten? Wie ist das zeitlich handelbar?
Ja, ich hatte jetzt vier Spiele. Also im Prinzip ist es so, dass die Spiele ja immer, ich sag mal, entweder also 18 Uhr beginnen und dann geht's halt bis 0 Uhr. Je nachdem, wann wir halt Anstoß haben oder Anpfiff haben, dann fährst du entweder mit dem Zug, also ich bin jetzt mit dem Zug gefahren, zweimal mit dem Auto. Das ist halt von der Anreise, ist es halt relativ entspannt. Wenn du mit dem Zug fährst, wirst du dann abgeholt vom Bahnhof, dann geht's in die Halle. So, und die Jungs fahren eigentlich immer einen Tag vorher und schlafen im Hotel. So, Wir haben dann Spieler, die kommen aus Österreich, oder ein Spieler, unser Torhüter, kommt aus Österreich, der wird dann eingeflogen nach Düsseldorf.
Ganz normaler Amateurfußball-Scheiß.
So, dann haben wir, ich glaube, drei Spieler, die kommen aus Bielefeld, die spielen auch Futsal-Bundesliga, und der Rest kommt eigentlich aus Berlin. So, die fahren dann, wie gesagt, einen Tag vorher los, schlafen dort im Hotel und dann performen sie halt abends, Stand jetzt.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, bin ja hier auch immer der Anwalt für die Kreisklasse und noch tiefer, also Maulwurfsligen, ob so eine Konzepte sich dann auch in dem Bereich durchsetzen, durch so wie es ja jetzt auch schon Sanford City probiert haben, sowas zu machen, im Altherrenbereich das auch zu machen und so.
Glaube ich nicht. Ich glaube, ja, du musst das als Landes, auf Landesebene irgendwie skalieren können. Es gibt ja grundsätzlich schon so eine Formate. Es gibt ja grandiose Hallenturniere in Sachsen-Anhalt.
So die Budenzauber.
Wenn du in Hallenturnieren denkst und du musst halt das Ding versuchen, irgendwie zu klicken.
Mit den Rulebreakern halt noch aufpeppen.
Dass du so halt neue Elemente reinbringst, das Ganze noch ein bisschen digitaler machst, dass du Streams hast und dass du auch schnellere Entscheidungen, dass du auch ein paar Gesichter dahinter hast. Ich glaube, damit steht und fällt das ja auch.
Also mal, na klar.
Motor 05 Land mit Finch, jetzt ihr mit Rüdiger, dann Toni Kroos, ich weiß gar nicht, in der Border League gibt es ja auch Streamer und Rapper, die da aktiv sind, sowas brauchst du nicht, dann kann das halt funktionieren.
Felix Lobrecht ist da, glaube ich, auch engagiert und so, ja.
Hat er mit Kontra K die Bande? Ja, ich glaube, der ist zu zweit, ja. Was ich damit sagen will, wenn du diese Formate, die du schon hast, halt benutzt und die wandelst, glaube ich, kann das auf Amateurebene funktionieren und dann ist das aber auch eine coole Sache.
Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, also ich sag mal so, für mich ist es so, dass es halt ein Produkt ist, was mich natürlich ein bisschen ins Schaufenster stellt, aber ich sehe trotzdem halt darin auch einen Job. So, und für mich heißt es, dass ich verdiene damit auch Geld, ne, so, und ich möchte dort auch bestmöglichst meine Arbeit ableisten und abliefern, so, und die Mannschaft halt mehr oder weniger eben auch so entwickeln, dass wir zum Ende hin eben auch am besten auf Platz 1 landen.
Deshalb hast du auch die funkyste Taktiktafel.
Richtig, genau.
Mit Schildkröten.
Das ist halt krass, ja. Für mich ist es immer noch ein Hallenturnier. Ja. Wenn mir irgendein Trainer irgendwie an der Taktiktafel bei einem Hallenturnier was erzählt hätte, hätte ich den Raum verlassen.
Weil du gehst so langsam in die Liga der alten, verbitterten Grau.
Das ist wirklich krass. Und ich glaube, da so funktioniert Erfolg. Wenn du selbst den Anspruch hast, da jemanden weiterzuentwickeln.
Ja, klar.
Es ist ja eigentlich ein Spaßturnier, wenn du es ehrlich nimmst. Es geht darum, die Leute
nehmen das schon ernst, habe ich den Eindruck. Da geht's schon zur Sache.
Der Gedanke ist aber, Geld zu verdienen und die Leute zu begeistern, draußen was zu zeigen, ein Produkt zu haben.
Also der Grundgedanke ist erstmal für mich, ich will das Ding gewinnen. So, ne? Ich will halt, dass dieses Turnier gewinnen. Und weil das hat auch schon damit zu tun, dass du spielst ja dann Final Eight und da kommen dann schon 15.000, 20.000 Zuschauer zum Finale. Ja, so, und das ist halt natürlich auch eine geile Plattform einfach für dich.
Wie war das erstes Jahr Camp Nou? Haben sie ihr bucht und haben ihr gehofft, dass es halb voll wird, und dann war das Scheißding ausverkauft.
Ja, genau.
Das ist doch verrückt.
Ja, ist halt auch schon irgendwo ein Stück weit Zukunft, ne?
Und kriegst du es im Kopf klar, halt Trainer auf dem Großfeld zu sein, alles, was du gelernt hast, sehr, sehr traditionell mit den ganzen Lizenzen und so, und dann bei dem Spaßturnier
mit der Taktik,
Hallenturnier beim Budenzauber, und dann, ich meine, du bist ja da teilweise, sind ja nur ein, zwei Tage teilweise, die dazwischen sind, irgendwie, wie teilst du das im Kopf, ist das anstrengend oder ist das Routine?
Null. Ich lebe halt diesen Sport so, und ich kann total switchen von 11 gegen 11 auf, ich sag mal, 5 gegen 5 oder 1 plus 4, so wie es jetzt ist, und für mich ist es überhaupt gar kein Thema.
Die Qualität der Spieler ist das dolle unterschiedlich.
Das hätte mich auch mal interessiert, so die technische Qualität.
Du hast es ja eben auch schon angesprochen, das Niveau ist so oberes Oberliganiveau. So, und du hast halt, das Turnier wird halt permanent aufgewertet durch die ganzen Ex-Profis, wie Caligiuri, wie gesagt, Robin Brüsicke, der in Fair dritte Liga gespielt hat, oder im Prinzip Cedric Brunner oder Simon Terodde. Ribéry spielt mit.
Ribéry spielt da wirklich noch mit, oder?
Genau,
was?
Toni Kroos hat mitgespielt. Ich sag mal, da spielen auch paar Streamer mit, so wie Sidney Friede, die, ich sag mal, auch das Thema oder beziehungsweise der Nationalspieler war, im Nachwuchs bei Hertha gespielt hat, erste Liga Slowakei, und also das Niveau ist ordentlich, wirklich ordentlich, und daher ist es schon immer auch jede Woche ein Hauen und Stechen, und da brauchst du eben auch schon eine ordentliche Struktur auf dem Platz, deswegen die Taktiktafel, ja, und auch die Füße rechts, links.
Ich brauchte halt keinen Trainer, der mir das sagt, was mein Gegenspieler. Das ist so.
Ja.
Ich gucke mir 10 Sekunden, 15 Sekunden meinen Gegenspieler an, welchen starken Fuß der hat. Im besten Fall weiß ich das sogar vorher schon. Mhm.
Okay.
Und du bist wirklich der Felix Magath des Fußballs. Ja, ja. Nee. Ich brauche keine Werte und gar nichts. Ich sehe an der Nasenspitze, dass es funktioniert.
Das guckst du doch beim Erwärmen an. Ich hatte schon mal erklärt, beim Erwärmen gucke ich mir den Gegner an, gucke mir den Torwart an, wie der Abschlüsse macht, wie der sich im Strafraum verhält und gucke mir auch an, wenn die Verteidiger mit dem Co-Trainer dann ihre Defensivübungen machen, im Dreieck bilden, gucke ich mir schon an, mit welchem Fuß beide Innenverteidiger den Pass zurückspielen.
Wie froh bist du, dass du ihn nicht verpflichtet hast? Oder hat er recht?
Ich glaube, ich hätte mit ihm viel Spaß gehabt, weil ich hätte ihm so viel Input gegeben. Dann wäre er heute noch viel, viel, oder wäre er viel besser geworden.
Ich überlege, ob es jetzt gleich irgendwann so eine komische hyperphysikalische Aufladung gibt und es eine riesengroße Explosion gibt, weil zwei Egos zu einem Überego zusammengewachsen sind und ich kriege die ganze Rotze ab, wenn ihr platzt und explodiert.
So entstehen Superhelden. Oh.
Nein, also...
Schwisch.
Ja, ist gut. Cool. Für mich ist das immer nach wie vor, um das nochmal so zu schließen, für mich ist das immer noch so, ja, dass da irgendwie Toni Kroos, du bist ein Meter neben Toni Kroos, der 700 Mal die Champions League gewonnen hat, Weltmeister ist, glaube ich, der beste deutsche Fußballer in meinen Augen, zumindest zu meiner Lebzeit.
Zumindest der erfolgreichste.
Ja. Und daneben Toni Rüdiger, der in meinen Augen immer viel zu sehr unterschätzt wurde, als er bei Chelsea war, belächelt, als er zu Real gewechselt ist, belächelt, jetzt am Dienstag hat er, glaube ich, den Siegtreffer, also den Treffer
hat erzielt. Hat einen Ausgleich gemacht.
Einen Ausgleich, um weiterzukommen im Finale jetzt, glaube ich, Copa del Rey. Und ja, ist krass, ist für mich immer noch krass.
Ja, also wie gesagt, Toni Rüdiger, ich habe selten, also du denkst ja auch so, Nationalspieler total erhaben über allem, aber brutal demütig. Wie gesagt, also das ist auch einfach brutal, sich mit ihm zu unterhalten, so, weil der ist so geerdet und der fragt auch einfach so, wie es geht, wie es mir geht, wie es meiner Familie geht, wie es läuft so im Allgemeinen, alles sowas eben. Ne?
Das ist krass, wenn du denn so siehst, wie er halt auf dem Spielfeld agiert, da denkst du ja, wow, schwieriger Typ und so polarisierend. Und dann habe ich weiß gar nicht, welche Doku das war, ob das sogar die von Hansi Flick war über die Nationalmannschaft, wo er nicht so gut weggekommen ist, der Hansi, den Gänsen.
Habe ich erst heute Morgen ein Video von gesehen.
Ja. Da denkst du ja, wow, krass, da steckt irgendwie was ganz anderes hinter. Okay, schließen wir Thema Icon League.
Ja, ich hätte noch so viel Fragen, was da, wie das organisiert ist und mit dem Geld und was weiß ich nicht alles, wo sich das hin entwickelt, ob sowas irgendwann für Nachwuchs auch gibt. Ist das verwerflich, darüber nachzudenken oder nicht? Hast du eine Vision?
Nee, habe ich nicht.
Einfach gucken lassen, wie sich das, also gucken und entwickeln lassen, ja.
Was wären dir lieber? Nächstes Jahr wieder ein Job in der Icon League oder ein ambitionierter Regionalligist als Cheftrainer?
Was Danny fragen wollte, wo es mehr Geld gibt.
Das kann ich beantworten, glaube ich.
Nee, also es ist so, dass...
Doch? Nein, kann ich nicht.
Nein, also wie gesagt, mein Hauptbrot, sage ich mal in dem Sinne, klar, ich habe ja noch eine Firma, aber mein Hauptbrot verdiene ich schon gerne in der Regionalliga. So, das ist schon das, wo ich mich klar drin sehe, weil ich auch das Ziel habe, einfach die Pro-Lizenz zu machen. Und Icon League ist aktuell ein Projekt, was was für mich momentan super passt. So, und wenn es beides zeitgleich geht, würde ich es natürlich machen, wobei man schon sagen muss, es ist halt brutalst anstrengend.
Ich stelle mir das bei dir auch echt schwierig vor, weil du bist ja, also zumindest habe ich dich so kennengelernt, halt so hypermäßig, wie soll ich sagen, so strukturiert, du willst halt alles vorbereiten, du willst alles wissen, du bist maximal orientiert, den Erfolg zu haben, und da wird es natürlich irgendwann schwierig, beides zu machen, also sich Regionalliga vorzubereiten, da erfolgreich zu sein, vielleicht da nochmal Akzente zu setzen, dann Icon League, habe ich hier ein Video aus deinem Auto gesehen auf der Fahrt, wie du da dich vorbereitest, ist ja wahrscheinlich auch nicht dein Anspruch, das während der Fahrt zu machen, das wird ja dann wahrscheinlich zeitlich auch irgendwann ein Thema, oder?
Ja, momentan, also du brauchst halt ein gutes Zeitmanagement, so, das habe ich. Wie gesagt, ich bin ja auch noch Firmeninhaber, das muss auch strukturiert werden. Und meine Woche hat sicherlich so 60, 70 Stunden. Momentan kann ich es noch leisten, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe halt auch eine tolle Familie, die mir halt komplett den Rücken auch frei hält. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, so, ne? Da ziehe ich auch absolut den Hut vor, damit ich halt diese Themen umsetzen kann. Und wie gesagt, ich denke, dass beide Projekte brutal spannend sind. Ich würde es gerne so lange, wie es geht, halt machen. Weil du halt auch, ja, in erster Linie kann ich mich halt dort unfassbar verwirklichen. In der Regionalliga und aber eben auch in der Icon League. Und müssen wir mal gucken, was jetzt die Zukunft hergibt.
Vielleicht muss man es auch einfach für sich selber gewichten irgendwann und nicht sagen, ich gebe bei allem Vollgas, sondern sehe das eine als den absoluten Prioritätenjob und das zweite als ein besser bezahltes Hobby oder sowas. Also das kann man ja auch machen.
Wenn jetzt, so wie Danny sagt, ein Regionalligist kommt und der sagt, pass auf, das Thema Icon League sehen wir ein bisschen kritisch, so, dann setze ich mich damit natürlich auf alle Fälle auseinander und sage, okay, Regionalliga ist dann für mich eben mehr oder weniger dann klar die Nummer eins.
Wie siehst du den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt, wenn wir jetzt schon hier so bei uns hier zu Hause sind? Weil wir sind ja der Amateurfußball-Podcast auch für Sachsen-Anhalt.
Ja, also ich verfolge den Amateurfußball jede Woche. Also Fußball.de wird hoch und runter oder Fußball wird hoch und runter geguckt. Schaue natürlich viel, was in der Altmark passiert, weil da bin ich ja auch zu Hause. Und ja, wie sehe ich ihn? Also ich sehe maximal spannend. Ich freue mich einfach auch, vor allem jetzt für Lok Stendal, dass sie ganz vorne dabei sind. Da macht Schulle einen guten Job, auf jeden Fall jetzt auch über die Jahre.
Also, darf ich dir ein Gerücht erzählen, ohne dass du böse bist? Also ich habe ein ganz fieses Gerücht.
Kannst du.
Irgendwer hat behauptet oder hat erzählt, dass du hinter der Bank stehst und jetzt immer noch den Spielern manchmal was zurufst, obwohl, stimmt das oder stimmt's nicht? Nee. Stimmt nicht?
Warum soll ich da von oben runter? Also ein Quatsch.
Aber das passiert. Und das andere, was ich gehört habe, war, dass du als Nachwuchstrainer ganz froh warst, dass es nicht weitergegangen ist, weil du lieber mit erwachsenen Menschen arbeitest. Irgendwie.
Okay, nee.
Also auch nicht, ist egal oder was? Oder nee, wie würdest du es selber einschätzen?
Naja, ich habe ja deinen Teaser gesehen vorher hier. Im Prinzip, also was du gepostet hattest, dass ich ein besserer Männertrainer bin als Nachwuchstrainer.
Ja, das ist das Gerücht, was erzählt wurde. So.
Ja, gut, wer bewertet das? Also ich muss sagen, Nachwuchstrainer ist ein Stück weit anders als Männertrainer, auf jeden Fall. Und ich bin halt ein Typ, der hat eine ganz klare Ansprache. Und die Jungs brauchen sicherlich, ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr Empathie. So, ich bin halt jemand, der klar sagt, was er erwartet und was er will. So, aber ich muss auch sagen, dass im Detail, also was das den inhaltlichen Bereich betrifft, ist das kein Unterschied. So, ja, die Jungs beim FCM, da wo ich ja jetzt war, die müssen oder die wurden schon so darauf vorbereitet, dass sie halt in den nächsten Jahrgang kommen und wurden auch sehr, sehr viel damit konfrontiert, dass sie halt Widerstände brechen müssen. Warum? Weil sie im Profifußball halt auch Widerstände bekämpfen müssen. So, und da kann es sein, dass der ein oder andere Spieler dann eben auch mental mal dran scheitert, aber dann ist er halt eben auch für Profifußball nicht gemacht. So, und mir hat mal jemand gesagt, dass Marco Kurt beim FCM noch ekliger war als ich. Und der
das
war
ist
auch
lustig,
sehr
wie du fast selbst gerade noch ekliger als ich.
Ja, ja, okay. Und der hat ja auch einen guten Weg gemacht. Und
was heißt denn eklig? Also die Ansprache, es geht um die Ansprache.
Ja, es geht,
und so
also
was,
es ist
ja.
Immer respektvoll, also es ist immer respektvoll, aber es ist halt ganz klar, dass du mit Zuckerbrot und Peitsche permanent arbeitest, weil die Jungs haben halt Ziele, wollen, aber heutzutage ist so, die Generation will halt wenig Aufwand, viel Ertrag und das wird im Leistungssport nicht funktionieren.
Das hören wir so oft. Also erstmal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, zu gucken, ob man für Nachwuchs- oder Herrenbereich besser geeignet ist oder was man lieber mag und so, weil hier die Rakete neben dir, das andere Ego, weißt du noch, wie du zu mir sagtest, könntest nicht Nachwuchstrainer sein? Weil das sagst du doch auch gerade raus, oder?
Ja.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Irgendwie.
Ich bin nicht nur ein Nachwuchstrainer, sondern ich habe auch aktuell ein Problem mit der Generation, die aus dem Nachwuchs rauskommt, mit denen zu agieren auf dem Fußballplatz oder ringsherum im Fußballplatz, weil sich diese Werte halt verschoben haben.
Genau.
Also, da liegt es aber an uns darauf damit umzugehen, weil die Generation, die da ist, die wird sich nicht ändern und die nachkommen, wird wahrscheinlich nicht wieder in die alten Werte von vor 15 Jahren zurückkommen, sondern es wird sich immer noch mal mehr verschieben.
Die Frage ist, was sind Werte, was sind keine Werte und so weiter? Wie wichtig ist das? Wie hart darf man mentale...
Nennen wir es Einstellung zum Sport, zum Leben? Klingt das vielleicht besser?
Man darf jetzt auch, ja, bestimmt, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, also da sage ich auch jetzt hundertprozentig was Hartes, aber es gibt ja auch Eltern dahinter und die Eltern haben auch Träume. Und die Träume der Eltern leben oft in den Kindern.
Ja, klar.
So, und die Kinder werden halt maximal unter Druck gesetzt. Dann hast du Druck in der Schule, dann hast du Druck vom Trainer. So, also man muss ja auch manchmal die Jungs eigentlich ein bisschen bremsen in gewisser Hinsicht. Aber auf der anderen Seite wollen sie dann halt trotzdem wenig Aufwand, viel Ertrag. Und das ist halt manchmal nicht so kompatibel.
Ja. Ich bin gespannt, also wir hatten es eigentlich abgeschlossen, aber so eine Projekte wie Icon League und so weiter, das sehen die doch auf ihren Twitch-Accounts und so weiter. Sehen, das wirkt dann so wie die tänzeln da rum und dann hast du noch einen funky Trainer mit, um es nochmal den Gag zu bringen, mit einer lustigen Tafel und so weiter. Und das sehen alle und das ist bunt und so weiter. Man muss nicht so viel laufen, weil es ja ein kleineres Feld. Die kriegen noch dann gehörig eine Überraschung, wenn sie dann wirklich dann mal stehen würden, oder?
Also nicht nur deshalb, sondern einfach, ich muss auch, um das Thema vielleicht einfach nochmal ganz kurz aufzumachen, Mein Vertrag wurde ja dann nicht verlängert beim FCM.
Das haben wir live im Podcast erfahren.
Okay, ich nicht, aber erst später.
Haben wir das hier live erfahren?
Es ist so, dass, also...
Ja. Ich erinnere mich.
Ja. Ich sag mal, ich habe ja trotzdem zu den Jungs ein richtig, richtig gutes Verhältnis gehabt, auch wenn ich schon hart war als Trainer. Und heute... die Jungs melden sich bei mir, ne, so und wissen, also ich sag mal, ich kann nur das Thema Magi Bars, er hat einen Profivertrag unterschrieben beim FCM. Ich habe den Jungs halt auch Aufgaben mitgegeben, die sie mir per Video dann schicken mussten, also Stabi-Übung, Kräftigung etc. pp., dass sie halt eben auch viel, viel robuster werden. Und Magnus Bars hat sich darüber permanent aufgeregt, ja, warum müssen wir die Scheiße machen und so. Und irgendwann kam der Punkt, und er hat zu mir gesagt, Trainer, ich muss sagen, ich fand das brutal kacke, aber heute bin ich Ihnen brutal dankbar dafür.
Ja.
Ja. Und der ist auch derjenige, der zum Beispiel mit mir noch Kontakt hat.
U17, gutes Stichwort. Aktuell erfolgreich. Wie bewertest du das?
Super. Also Matsumenko macht dann einen Top-Job. Also die Spielart gefällt mir sehr, sehr gut. Inhaltlich super. Ich finde auch sehr angenehm. Und was mich freut, der ist halt außer Altmark.
Ja, ist ja ein Nachfolger von Sven. Ja. Ich habe noch Thema... Also
danke
Thema,
für die Erklärung.
Marco Kurt ist ja aktuell von Löw, der Co-Trainer.
Nee, Marco Kurt
ist
war jetzt da? Zuletzt bei RB Leipzig und wurde jetzt im Prinzip mit Marco mit Rose entlassen.
Okay, aber vorher hat er den ersten Trainer mit überschauen. Bei Tedesco war der auch Co-Trainer?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube ja. Bin ich mir nicht sicher, aber Marco ist ja von hier zu RB. Es genau. Kommt, glaube ich, in die U16, dann U19 und dann bei den Profis.
Okay, immer. Gegen ihn hast du aber noch gespielt.
Ja. Und Marco war auch hart.
Ja,
hart, aber fair. Und das ist auch immer wichtig, hart, aber fair zu sein.
Im Spiel war er hart und unfair, aber als Trainer hart genau. Und fair.
Ja.
Jeder, der 3 Meter mehr rennt als du, und das sind alle.
Nee, das meine ich jetzt auch. Das ist auf jeden Fall nicht mehr gelaufen als ich.
Okay.
Nee, ich glaube, war kein. Nee,
das stimmt. Ihr beide seid gleich viel. Nee, ich glaube, du bist weniger gelaufen als Marco. Aber
Svenny.
er wollte dich trotzdem.
Okay, Familie müssen wir mal kurz. Also erstmal Firmeninhaber heißt, du machst genau was noch? Haupt- oder nebenberuflich?
Hauptberuflich, Versicherungen, hab eine Agentur in Stendal. Mit.
Kann ich nennen Allianz-Agentur?
Nee,
ist das geil.
Also, wenn ihr Altmark-Fußball diese Videos guckt.
Gucken wir regelmäßig.
Sehr gut. Ja. Signal Iduna-Versicherung und ich bin mit einem...
Ich bin für die Witze zuständig. Aber bessere Werbung kannst du nicht kriegen. Kennst du mir darum?
Das weiß ich.
Ja, wenn wir jetzt Allianz, wird das Thema durch, so haben wir einen Lacher. Jeder merkt sich Signal Iduna, Sven Körner nach Altmark.
Ja.
Cool. Familie ist ein richtig geiles Stichwort, weil... Du spielst ja, können wir über die Familienverhältnisse offen reden? Ist das dein Sohn oder dein Stiefsohn?
Also genau, es ist so, dass im Prinzip meine Frau war, Finn war, ich glaube 1 Jahr und 3 Monate alt. Da sind wir zusammengekommen und im Prinzip ist es eigentlich mein Sohn.
Ja genau, also so nehme ich es auch wahr. Spannend daran ist, dass Chemie Leipzig, auch Regionalligist, quasi um den Klassenerhalt kämpft gegen Viktoria Berlin. Also sein Sohn spielt bei Chemie Leipzig.
Stimmt nicht. Nicht mehr.
Jetzt habe ich was gedroppt.
Ja.
Seit nicht gut, ist er nicht mehr
nicht, da? Nee, nicht gut vorbereitet. Nicht gut vorbereitet.
Also, aber das Winterreich spielt auch nicht.
Nee.
Auch nicht mehr?
Nein, auch nicht. Also,
ach, Kräuter für 2.
Richtig.
Scheiße.
Also es ist so, dass...
Ach,
nicht. Wieso, dann kämpft er wenigstens nicht gegen Abstieg?
Ja, und nicht gegen seinen Papa, aber die Story war trotzdem perfekt. Ich habe mich schon gefreut, Mensch, die kann ich bringen. Die hat Kegler nicht vorbereitet, also Robert Kegler. Die bringst du rein und es ist ein halbes Jahr her.
Ich habe den Eindruck, du bist gerade ein bisschen sehr viel privat hier in diesem sehr öffentlich sichtbaren
Podcast. Ist das wirklich schlecht. Nein, wie geht's dir denn bei Fort zur Stammspielung?
Ja. Also es ist so, dass er war ja beim Wolfsburg, gab es ein paar Sachen, war erst lange offen, aber einen Profivertrag kriegt beim VfL, hat auch bei den Profis trainiert. Und die haben sich auch aber dagegen entschieden. Dann haben wir uns auch in der Zwischenzeit vom Berater getrennt, weil wir sehr unzufrieden waren. Dann gab es eine kleine Tour von Probetrainings, war an Saarbrücken, da war 10 Tage auch im Trainingslager mit, das war eigentlich kurz vor der Vertragsunterschrift.
Dritte Liga dann damals?
Genau, ja. Dritte Liga. Dann hat sich das aber leider zerschlagen, dann war er bei Hessen Kassel, er war beim BFC Dynamo zum Probetraining und zum Ende dann auch bei Chemie und Hessen Kassel und 2 Vereine wollten ihn dann im Prinzip auch pflichten, darunter war Chemie. Das war dann schon Mitte August und er hatte so ein bisschen eine Torschusspanik, dass er dann vielleicht vereinslos ist. Und dann dadurch, dass ich halt Miroslav Jagatic, den Trainer, dann kannte, haben wir beide telefoniert und er hat ihn dann dazugenommen. Hat dann sich leicht an Männerfußball gewöhnt und in einer Rückrunde war er halt absoluter Stammspieler. Und dann wurden ein paar NLZs auf ihn aufmerksam und dann hat Kräuter für zugeschlagen.
Ja, für mich ein absolut cleverer und nachvollziehbarer Wechsel. Weil du immer noch die Option hast, aus einer Nachwuchstruppe U23 halt nach oben zu gucken.
Das war die Idee.
Das geht halt immer relativ fix.
Macht ihr das ohne Berater? Machst du das?
Nein, ich mach das nicht. Klar habe ich jetzt auch, muss man schon sagen, ein gutes Netzwerk mittlerweile. Aber ein Berater ist nochmal eine andere Position, die anders mit Vereinen spricht und auch vor allem über vertragliche Details, die ich sag mal, ich jetzt wahrscheinlich so nicht machen würde.
Hast du einen als Trainer?
Mhm, habe ich.
Hast du auch?
Ja.
Krass.
Spielt bei Greuther Fürth noch Ronny Bornstein?
Nee, Ricky Bornstein.
Ricky,
Ronny. Der spielt bei Erzgebirge Aue.
Ah, stimmt, das ist auch Ricky.
Für jeden einzelnen Fehler, den du hier gerade rausballerst, hättest du mich so rasiert in allen anderen Folgen.
Das Schlimme ist, selbst durch diese Fehler, du gerade so viel lernst, das ist ein Name, den hast du vorhin nie gehört.
Ja, Dani, Danny.
Stimmt, der hat einen Vertrag bei Erzgebirge Aue unterschrieben. Auch genau. Im Sommer, ja.
Aber auch krass, Zorber gespielt, ne? Dann Fürth, dann Aue. Ja, geiler Weg.
Niemand LZ, oder?
Das weiß ich
Wisst
nicht.
Wisst ihr, wie man das nennt, was ihr gerade macht, unter Musikern? Wenn die sich nämlich treffen, dann geht es nämlich auch so, du, sag mal, hast du denn das Gerät mit den gelben Knöpfen?
Nee, ich habe das mit den roten Knöpfen.
Das heißt 19 Zoll Gespräche bei uns und ich überlege gerade, wie man es bei euch nennen wollte. Viel wichtiger wäre doch mal noch ein paar zünftige, schöne Anekdoten aus der Trainer- oder Spielerlaufbahn von Svenny kriegen.
Das Spielerlaufbahn wäre noch ganz spannend, die haben wir noch gar nicht beleuchtet.
Warst du eigentlich gerne Spieler, lieber Spieler als Trainer oder kann man das überhaupt sagen oder bist du dankbar dafür? Zufrieden?
Ja, ich muss schon sagen, ich war schon gerne Spieler. Also bin nicht gerne gelaufen, aber ich habe schon gerne Fußball gespielt, so ähnlich wie Danny. aber ich habe die Zeit genossen als Spieler auf jeden Fall. Habe dann mich ja dann auch irgendwann schwer verletzt, Achillessehne gerissen. Dann habe ich mich zwar wieder aufgebaut, aber es war halt nie so wie vorher. Und ich wusste von Anfang an oder schon sehr, sehr früh, dass ich Trainer werden wollte. Habe auch, glaube ich, mit 22 schon bei Lok Stendal in der C-Jugend mittrainiert, als Co-Trainer und aber eben auch als Spieler. Und der Weg für mich war eigentlich vorbestimmt, als Trainer zu arbeiten. So, weil, ja, da habe ich halt von Anfang an dafür gebrannt.
Deine größte Heldenstory als Spieler?
Als Spieler? Was heißt Heldenstory?
Naja, entscheidendstes Tor, letzte Sekunde, Nachspielzeit, Fallrückzieher, irgendwas.
Einige.
Das, wo Danny immer nur Tore von am Elfer angeschossen auf dem Bauch reden kann. Irgendwie.
Ja, gut.
Aber du warst auch Stürmer, oder?
Ja, ich konnte alles spielen, weil ich halt Fußball.
Alter, es ist wirklich hier. Heute, meine Damen und Herren, der blonde Danny, heute hier im Podcast.
Ja, wir haben ja noch gegeneinander gezwirbelt.
Ja.
Also du auf der Bank und ich auf dem Spielfeld.
Es war oft so. Stimmt, ich hab wirklich Stürmer gespielt, hab zwei Spieler gebunden so, und dann sauber weggespielt. Und
wisst ihr, was das Geile ist? Ich kann mit keinem von euch beiden auch nur ein Wort.
Also dass wir gegeneinander gespielt haben, das stimmt noch. Mich würde interessieren, seit 2003 bei Lok Stendal. Wann bist du dann Richtung Trainer-Männermannschaft gekommen? Bei
2013, also die Geschichte kann ich auch erzählen.
So früh schon?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich war, glaube ich, 28 oder 29. Wie bin ich eigentlich zu Lok Stendal als Trainer gekommen? Also ich war der älteste Spieler im Kader und am 3.7.2013, das weiß ich noch wie heute, der alte Trainer Thomas Schulze hat den Präsidenten angerufen und hat gesagt, ich trete zurück, weil, soweit ich jetzt mitbekomme, war ihm die Mannschaft zu schlecht oder zu schwach. Und dann hat der Präsident mich angerufen und hat gesagt, du, pass auf, so und so, das ist passiert, du bist der älteste Spieler, du musst das erstmal machen. Okay, ich war hatte gedacht, naja, machst du, weil ich war vorher auch schon mal spielender Co-Trainer unter Wolfgang Sandhove und auch schon mal Interimstrainer. Und dann habe ich gesagt, komm, das machst du jetzt. Und dann habe ich es wahrscheinlich so gut gemacht, dass die Jungs dann gesagt haben, ich soll es weitermachen. Und dann wurde es ja, knapp 5,5 Jahre. Ja, mit schönen Zeiten.
Ja, und mit einer wahnsinnigen Handschrift, ja. Also hast ja die Mannschaft aus dem Niemandsland der Verbandsliga dann hochgeführt in die
Oberliga.
In die Oberliga.
DFB-Pokal, Landespokalfinale.
Schön, genau. Dass du nochmal alles mit erwähnst. Das ist
nicht gut.
Also ja. Es ist so,
nee, aber tatsächlich, das meine ich jetzt wirklich ernst. Also man hat da in Stendal wirklich gemerkt, dass sich da was bewegt und dass da auch was entsteht. Sicherlich auch mit dem Kader, mit dem das zu erwarten ist. Also du hast da schon eine ordentliche Band hingestellt bekommen. Aber trotzdem musst du dir erstmal in Bewegung bekommen.
Ja, also das erste Jahr war eigentlich so, dass wir der erste Absteiger waren. Wir hatten, glaube ich, jetzt mit meinem ersten Training hatten wir, glaube ich, 13 Spieler oder so. Dann haben wir sukzessive ein paar Spieler noch dazugeholt, unter anderem dann eben auch Spieler, die nicht deutscher Herkunft sind, sondern
aus. Brasilianer, ja?
Nee, Franzosen.
Ach, auch noch.
Franzosen, ja. Genau. Und
das stimmt gar nichts.
Aber Brasilianer waren auch viel in Stendal. Juninho zum Beispiel.
Ja, es waren teilweise mal 13 Brasilianer in Stendal und dann haben wir immer Deutschland gegen Brasilien gespielt.
13 Brasilianer. Und dann immer diese Nummer mit, die haben dann da so in Wohnungen gewohnt und so.
Genau.
13 wahrscheinlich in
die Wohnungen. Die haben dann auch, also die haben ja, das Klima ist ja krass, dann haben die einfach im Sommer die Heizung auf 5 gedreht. Ich bin dann in die Wohnung rein, da war alles voller Schimmel. Das war unfassbar, ja.
Genau. Absurde Geschichten, ne? Wo halt dann im Prinzip schlimm die turbokapitalistische Entwicklung hintersteht, weil die haben ja wahrscheinlich auch nicht so viel Geld hier gekriegt, so dass es Ständer bezahlen konnte. Für die war es auch wahrscheinlich so viel, dass sie noch was nach Hause geschickt haben und deshalb haben sie es nur gemacht.
Ja, also das machen die Basern auf jeden Fall.
Waren bereit dafür, unter diesen Bedingungen dann auch zu leben. Das ist schon verrückt.
Ja. Ja, also wie gesagt, im ersten Jahr erster Absteiger, so gehandelt als erster Absteiger und am Ende haben wir noch im Aufstieg mitgespielt. So, und dann haben wir es halt sukzessive aufgebaut mit Jungs aus der Region, mit Nachwuchsspielern, mit Spielern, die, ich sag mal, hier in Magdeburg ansässig waren. Und dann haben wir es, ich glaube, nach dem dritten oder vierten Jahr sind wir dann aufgestiegen in die Oberliga und waren auch eine brutalst eingeschworene Mannschaft. Und freue mich, wenn ich die Jungs immer wieder sehe und freue mich auch, vor allem, wenn Lok Stendal jetzt wieder auch diesen Erfolg hat.
Ja, es ist zu wünschen, also wenn jetzt die Saison gekrönt wird mit dem Aufstieg und das Finale kann nicht mehr weggenommen werden. Ich denke, im Finale werden sie keine Chance haben.
Was bist du denn für ein Trainer? Achtest du so auf so Sachen bei Spielern? So Sachen, die mitunter unwichtig rüberkommen? Haargummis, Frisuren und so. Und weil wir haben jetzt öfter auch schon mal Leute auch hier zu Gast gehabt, die gesagt haben, das wird immer verrückter. Das fängt in relativ jungen Jahren schon an, dann wird hier noch eine Klammer angelegt und dann muss da noch was, bevor man aufs Spielfeld rausgeht. Oder
noch zwei Supplements.
Und ich komme halt aus einer Zeit, da warst du froh, wenn du, was, nee, wie hast du es gesagt, wenn man unter der Dusche nicht den Rücken rasieren musste für den ältesten Spieler?
Ja, also was bin ich für ein Trainer? Ich bin eigentlich ein Trainer, der sehr, sehr viel auf Disziplin achtet. So, ne, weil so wie eine Mannschaft in der Disziplin ist, so ist sie auch auf dem Feld. So, und da geht es um Struktur, in inhaltlichen Themen, auch wie die Kabine funktioniert. Und ob
was meinst du mit, wie die Kabine funktioniert?
Naja, so wie im Prinzip die Spieler sich untereinander selbst im Griff haben und auch die Führungsspieler die Kabine im Griff haben.
Du brauchst eine intakte Kabine, damit du Erfolg hast.
Hatten wir nicht jetzt schon mehrmals auch den Eindruck einiger, dass es so Führungsspieler in der Kabine kaum noch gibt, weil sich die Jüngere nicht mehr so viel was sagen lassen, dass diese Hierarchie nicht mehr so ist, dass es so drei Silberrücken gibt.
Führungsspieler müssen ja entwickelt werden. Ja. So, und so ein, ich sag mal, so ein Mannschaftsrat sind ja irgendwo immer wieder auch diese Spieler, die den Hut aufhaben und der verlängerte Arm des Trainers sind, so wie der Kapitän. Und dann nimmt man diese Spieler natürlich permanent in die Pflicht und egal wie alt die sind. So, und mir ist auch egal, ob einer lange Haare hat, ob einer gelbe Zähne hat oder schwarze Füße. Wenn die Leistung nicht stimmt, spielst du nicht. Stimmt die Leistung, bist du immer dabei.
Wie ist das aktuell bei deiner Mannschaft? Wenn ich richtig informiert bin, was jetzt heute noch nicht so oft der Fall war, ist Aufstiegshebe bei euch der Kapitän?
Genau, also Hebe ist der Kapitän. Super Typ, mag ihn total.
Was macht ihn aus?
Was ihn ausmacht, erstmal eine total professionelle Einstellung. Sehr, sehr intelligenter Mensch. Ist jemand, der ja auch viel kommuniziert, auf jeden Fall. Und er hat ein unfassbares Kopfballspiel. Also ich glaube, er ist einer der Spieler in meiner Laufbahn, ich sag mal Laufbahn, die einfach mit das beste Kopfballspiel haben. Ja.
Achtest du auf so einen Ernährungskram und sowas?
Ja, gibst
du
damit, klar, ich bewege mich im Profifußball oder im Leistungssport. So, und das ist schon wichtig, wie sich die Jungs ernähren. Darüber reden wir auch mit den Jungs.
Und wie nehmen sie es an?
Der eine mehr, der andere weniger. Also es gibt halt Spieler, die sind total professionell, so, und die sind nicht mit so viel Talent gesegnet.
Ist immer so.
Ja, und es gibt halt Spieler, die sind mit sehr viel Talent gesegnet und schmeißen es einfach weg. So, und das, deswegen kommen sie aber dann eben auch nicht woanders an, sondern spielen dann halt Regionalliga.
Und wenn die Karriere vorbei ist, sitzen sie in der Kneipe und sagen, es war nur so knapp und dann hätte ich es aber schaffen können.
Also bei mir war es auch nur so knapp.
Es will immer nur so. Und schuld sind aber immer die anderen. Irgendwer anders ist immer schuld und nicht irgendwie der Umstand, dass man vielleicht beim Essen hätte ein bisschen aufpassen können oder so weiter, ja. Gibt zum Beispiel welche, die unglaublich gerne Nutella essen, habe ich gehört.
Also ich weiß, ich das schon ewig nicht mehr gegessen habe.
Sieht man. Seitdem das wir hier
man,
darüber.
Sieht man halt nicht, ja. Ich habe seitdem ich es nicht mehr esse, nehme ich halt zu. Ich habe noch eine Spanne. Das ist mein Supplement.
Mach mal wieder Nutella-Diät.
Spannende Story. Erstes Training, erster FC Magdeburg. Kannst du dich noch erinnern? Fußball-Tennis.
Ja, kann ich mich auf alle Fälle dran erinnern, ja.
Was ist denn da los gewesen? Willst du es selber sagen?
Wir waren halt fleißig, vor allem uns vorbereitet.
Ah, das ist, also wir seid sehr gut vorbereitet, das merke ich an dir, Danny.
Ja.
Also ich durfte meine Künste, ich glaube mit Hundi war das, also Christopher Hanke, Ibo und Daniel Wölfel. Haben wir 2-2 gespielt und ich habe halt einen
Fußballtennis.
Ich hab's verstanden.
Ich habe einen Fallrückzieher angesetzt und wir hatten eine Matte, die war stumpf. Und Fallrückzieher heißt, ich muss ja meinen Ellenbogen oder beziehungsweise meinen Arm nutzen, damit ich mich abstoße und bin aber leider mit dem Ellenbogen hängen geblieben und
im Netz oder was? Oder in der Matte?
Auf dem Boden. Ach so, okay. Bin mit meinem ganzen Gewicht auf den Ellenbogen gefallen und mir war leicht schlecht. So, und hinterher war ich dann tatsächlich im Krankenhaus und die haben mir gesagt, es muss operiert werden. Ich sagte, nee, auf keinen Fall wird das operiert. Ich hatte aber wirklich so einen Ellenbogen dran. Ich habe nicht gedacht, dass der Ellenbogen dicker sein kann als mein Oberschenkel. Und da, seitdem mache ich nie wieder einen Fallrückzieher.
Es war, welche Trainingseinheit? Die erste, die zweite?
Ich glaube, es war das erste Mal Fußballtennis.
Und danach dann quasi mit dem Gips?
Nein, ich laufe da nicht mit Gips rum.
Arzt hat gesagt, 8 Wochen im Gips nicht bewegen.
Nee, ich hatte so ein Ding, ich habe dann halt die ganze Zeit gekühlt, 4 Wochen lang oder so.
Wer hat die Tafel gehalten dann? In der Zeit.
Mein Co-Trainer Oliver Föhlmann.
Schöne Grüße. Die Frage ist, was hat Christopher Handke gesagt, als er dich gesehen hat?
Ich glaube, der hat sich krank gelacht, ja.
Ja, das glaube ich auch.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber Uni und ich lachen heute noch sehr viel.
Irre. Das, was mich am meisten beeindruckt ist, wenn wir hier immer so mit dir sprechen, wir gehen vom absoluten, also teilweise Profifußball, dann wieder in den Amateurfußball und das geht die ganze Zeit immer so hin und her, bisschen Nachwuchsfußball mit dabei. Du merkst die Unterschiede gar nicht. Du nimmst es in jedem Moment, in jeder Liga gleich ernst, oder?
Ja, also ich bin halt jemand, der möchte seine Spieler maximal fordern, fördern. Das ist
viele. Das ist ja, nein, wer hat jetzt hier von wem abgeschrieben?
Ich habe schon Mario Mittendorf.
Ja.
Und wie machst du es?
Geiler Trainer.
Ja.
Ja. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Ja. Nein, auf jeden Fall.
In dem Buch von Mario Mittendorf.
auf jeden Fall. Nein, ja, also ich habe halt einen hohen Anspruch an mich selbst und übertrage das wahrscheinlich dann auch sehr oft auf die Mannschaft.
Wie könnte das Buch von Mario Mittendorf heißen? Wie ich aus Danny Piele einen richtigen Menschen gemacht habe oder irgendwie sowas?
Ja, es ist erstmal nebensächlich.
Okay.
Wir haben noch für mich 2 Sachen außen vor gelassen. Eine nicht so erfolgreiche Zeit in Brandenburg.
Würde ich jetzt nicht so sagen.
Abgestiegen?
Ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Ich habe am 1.10. das Engagement begonnen. Es war also eigentlich auch wahnsinnig, wie ich da hingekommen bin. Erzähle ich gleich noch was dazu.
War das nach Halberstadt? Oder?
Ja, es war so, ich habe in Halberstadt meinen Vertrag aufgelöst.
Ja.
Also ich selbst habe den aufgelöst. Und nächsten Tag hat sich Lok Leipzig gemeldet. Ich war dann da zu Verhandlungen oder zu Gesprächen mit Wolfgang Wolf. Und wäre da fast gelandet als Trainer. Hat sich aber dann nachher zerschlagen, weil die nicht in die dritte Liga aufgestiegen sind. Beziehungsweise so war, dass wenn sie in die Regionalliga oder in der Regionalliga bleiben, wollte Wolfgang Wolf aufhören und er wollte einen Trainer haben, der Trainer und Sportdirektor zugleich ist.
Oh, englisches Modell.
Genau. Und das war dann, also ich war unter den, es gab glaube ich 500 Trainerbewerbungen, ich war unter den letzten 3. Das habe ich eigentlich niemandem erzählt so bisher und es war so, dass ich das eigentlich gerne gemacht hätte und dann war ich aber fast 1,5 Jahre ohne Verein und dann kam Brandenburg Süd, Peter Janek, mich angerufen und ja, es war wahnsinnig schwer wieder reinzukommen ins Geschäft und das habe ich halt dann genutzt. Demzufolge war es so, dass ich es gemacht habe, die Mannschaft war glaube ich abgeschlagen, Tabellenletzter mit 1 Punkt und habe es erstmal wieder zum, ich sag mal, versucht zu stabilisieren, zum Leben zu erwecken. Hat auch dann funktioniert und ich glaube bis 2 Spieltage vor Schluss oder so haben wir noch im Klassenerhalt gespielt. Die Mannschaft war von der individuellen Qualität eigentlich auch genau da, wo sie hingehört. Unten. Und es war schade, dass wir es nachher nicht geschafft haben, aber ich hatte trotzdem dort, ich glaube, ja 8 oder 9 tolle Monate.
Es ist spannend, ich musste gerade richtig schmunzeln, weil du gerade das mit Lok Leipzig angesprochen hast. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Torwartfehler, der im Endeffekt
dann Fabian Guderitz.
Und den habe ich vorhin bei der Veranstaltung getroffen, bei der ich war. War Fabi da und wir haben kurz geschnackt. Ich habe in Halberstadt mit ihm zusammengespielt und das ist natürlich krass, wie eng der Kreis hat. Damals einen aus der Luft fallen lassen und 2-2 jetzt, glaube ich, ausgegangen oder so.
Ja. Deshalb ist Lok nicht aufgestiegen.
Während Lok, der in dem Jahr in die dritte Liga und seitdem rennt seit hinterher. Ja. Dieses Jahr sieht es ja ganz gut aus.
Ob der Typ oft hört,
also ich bin schuld.
Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, er ist ja nach dem Jahr dann sogar weg, ja.
Also ja,
er hätte für die dritte Liga einen Vertrag bekommen, was halt so komplett irre ist und musste dann, also ich weiß nicht, ob er gehen musste, aber hat dann, glaube ich, wieder in Halberstadt unterschrieben als Torwarttrainer.
Ja. Also es war cool, auch mit Wolfgang Wolf einfach auch zu sprechen.
Alte HSV-Legende, ja.
Ja, auch Wolfsburg einfach, das war geil einfach, ne? Also der hat mir dann noch Geschichten erzählt von Effenberg und so. Der hat mich sofort in die Kaderplanung reingenommen, da war ich total erstaunt. So, und der hat mir erzählt, dann pass auf.
Welche Geschichten von Effenberg hat er dann erzählt? Die ich hab den
einen. Erzähl es nicht.
Das ist jetzt kacke. Warum bist du jetzt so?
Nein.
Wie ich gleich wie so ein kleiner Geschichtsgeier.
Wie runter wird, guck mal, wie runter.
Nein, aber muss wirklich sagen, also ich hätte da schon Bock drauf gehabt. Lok Leipzig wäre schon auch für meine Vita cool gewesen. Yes. Aber gut.
Ist halt geiler Verein. Also Lok Leipzig ist wirklich, also generell beide Leipziger Vereine, ich bin da sehr neutral, was das angeht. Ich finde Chemie irgendwie auch geil. Ist ja irgendwie ganz wild.
Ist auch ein geiler Verein.
In Halberstadt warst du aber relativ erfolgreich. Warum hast du den Vertrag dann aufgelöst?
Naja, es war so zu dem Zeitpunkt, dass also es war wirklich erfolgreich. Wir haben Halle geschlagen im Landespokal. Ich... Wir hätten gegen Magdeburg im Halbfinale gespielt, haben die Liga gehalten, Pokal im DFB-Pokal gespielt und ja, warum habe ich meinen Vertrag aufgelöst? Es gab ein paar private Probleme. Das war es auch so, dass ich mit dem Aufsichtsrat ein Gespräch hatte und ich hatte damals einen hauptamtlichen Co-Trainer, Marcel Gosser, der ist heute Co-Trainer bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga. Und seinen Vertrag wollten sie nicht verlängern. Das war für mich eigentlich, ich sag mal, meine absolute Bezugsperson. Und habe dann mit dem Aufsichtsrat auch ein Gespräch gehabt und die haben gesagt, pass auf, ich glaube, es waren 40% weniger Budget im Vergleich zum Vorjahr. Und da habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, 17 U19 Spieler verpflichtet oder 16 U19 Spieler. Was wollen wir jetzt nächstes Jahr noch holen? Also U17 Spieler dann? Oder wie wollen wir das machen? Also wie wollen wir das lösen?
Aus der Harzliga.
Genau. Dazu sollte das Trainerteam im Prinzip, ich sag mal, so aufgestellt werden, wie es mir eigentlich ja gar nicht gefallen hat, weil dann wusste ich, dass ich als Trainer auf es ganz schwer hätte, so, und habe dann darüber in einer Woche nachgedacht und habe dann auch Andreas Petersen angerufen, dem Verein angerufen und habe gesagt, ich möchte meinen Vertrag gerne auflösen und ja, so lief das dann.
Ob wir ihn jemals hier haben werden, er wird so oft genannt, Andreas Petersen, der Pate vom Harz, oder vielleicht fangen wir es mit seinem Sohn an, das ist vielleicht nicht ganz so schwer, ja. Jetzt ist richtig geil, aber er hat versprochen, dass er irgendwann kommen wollte, ja?
Ja, eigentlich im Mai.
Ja.
Schauen wir mal.
Da fragen wir dich dann, ob du ein paar Effenberg-Geschichten über Nils erzählen kannst, damit wir ihn damit konfrontieren.
Ich glaube, Nils wird schwer.
Du hast ja sowieso Geschichten erzählen. Du hast aber, wir haben dich doch gesehen mit Paul Seguin Junior zusammen. Der einer der besten bei Schalke gerade, oder?
Ja, also mit Karaman, glaube ich. Paul, ja, ab und zu, wenn ein Ständer ist, dann treffen wir uns vielleicht mal abends mal was und trinken mal ein Wasser oder so.
Genauso sah das aus. Hast du das nicht sogar gefragt, wo kamt ihr her?
Ja, wir haben uns rein zufällig getroffen im Stadion. So, aber wenn er in Ständer ist, abends, dann verabreden wir uns vielleicht auch einfach mal, um vielleicht mal Karten zu spielen oder sowas.
Ja, bist du dann auch noch, also hast du auch noch diesen kleinen Fußball-Fan-Jungen in dir so, dass du mal fragst, jetzt erzähl mal das von Schalke und was ist denn da hinter den Kulissen los? Oder bist du immer nur noch Profi?
Nee, klar, und da hält man sich darüber, was macht der Trainer oder wie hat der das gemacht oder so, oder wie ist eure Struktur, was habt ihr für Ideen? Ist ja auch cool, wenn man mit Paul darüber redet, weil der ist ja auch einfach ein schlaues Kerlchen und kann mir dann auch mal ein paar Dinge einfach auch mitgeben.
Hast du eigentlich Idol würde ich jetzt nicht gleich sagen, so eine Art Menschen, dem, wo du vieles gut findest?
Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde halt Christian Tietz überragend. Für mich einer der besten Trainer in Deutschland und De Zerbi. So, und
war das jetzt gerade noch eine Bewerbung um den Co-Trainerposten beim ersten FCM irgendwie?
Nein, wenn die nicht aufsteigen, um den Trainer zu entlassen.
Nein,
Danny, wir bauen unsere Beziehung zum ersten FCM wie so ein zartes Pflänzchen auf und du trampelst immer darauf rum.
Nein, also ich muss wirklich sagen, Christian Tietz ist für mich einfach inhaltlich einer der besten Trainer in Deutschland, so, und was er, nicht nur er, sondern auch der Vorstand beziehungsweise Ottmar Schork und was da entstanden ist, auch mit dem Trainerteam, sind halt, ja, tolle Jahre jetzt gewesen und ich hoffe, das geht auch so weiter.
Ich finde den menschlich auch super. Also ja. Ich hatte jetzt auch das Privileg, dass ich ein paar Mal länger mit ihm sprechen durfte und allein, wenn er glänzende Augen kriegt und den Moment beschreibt, wie er auf dieses Spielsystem gekommen ist mit dem Torhüter und so weiter und durch seinen Jungen und so, ja. Das ist, jetzt wird Danny gleich wieder rumpöbeln, es ist alles immer für die Medien.
Ich bin bei De Zerbi abgebogen.
Ja. Also muss sagen,
ich halt Christian gerne Tietz, bei Bayern
genau.
Gesehen.
Christian Tietz und De Zerbi und daraus eine Mischform, das ist mein Fußball.
Was? Den hätte ich gern bei Bayern gesehen. Warum hast du denn die Herrschaft nicht angerufen?
Na, der sollte ja Trainer werden.
Ja, und warum ist das nicht geworden?
Er ist abgesagt.
Und warte mal, das könnte an Bayern liegen.
Ja, und dann ist er doch 3 Wochen oder 4 Wochen später entlassen worden bei Brighton. Mhm. War jetzt sehr witzig. Und Brighton.
Ist er bei Olympique Marseille.
Ja, ist jetzt im Gegensatz zu Bayern jetzt auch keine Hausnummer.
Nein,
aber,
das stimmt. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist genau die gleiche wie bei Brighton.
Und Brighton, Aufbauspiel, ist eine Sensation.
Ich liebe das.
macht man jetzt bei uns.
Ist der da eigentlich entlassen worden? Der war doch relativ erfolgreich.
Na, Brighton war jetzt nicht mehr die graue Maus, so wie sie eigentlich war, als Aufsteiger. Und die haben sich ja mittlerweile um internationale Plätze beworben. Genau. Ich glaube, es lief dann nicht so, dass sie irgendwie einstellig waren. Und dann ist man in England relativ schnell dabei halt. Mhm. Haben auch relativ viel Geld ausgegeben für Spieler.
Kannst du dir eigentlich vorstellen, mal aufs Ausland zu arbeiten?
Das ist schwer. Klar kann ich mir das vorstellen, aber die Frage ist, ob das denn familientechnisch umsetzbar ist.
Könntest du sprachmäßig und so?
Ich kann Englisch, ja. Vielleicht nicht brutalst perfekt, aber auf jeden Fall kann ich mich sehr gut verständigen.
Weil das finde ich nämlich auch immer spannend, wenn du so krasse Mannschaften hast mit so unterschiedlichen, also richtig viel unterschiedlichen Nationalitäten oder die Ansprache zu finden und so weiter.
Ja, aber man muss ja auch sagen, bei uns bei Victoria Berlin gibt es ja auch ganz viele Nationalitäten. Und da hast du dann einen Ukrainer, mit denen sprichst du Englisch. Du hast Japaner oder beziehungsweise Chinesen, mit denen sprichst du Englisch. So, und du hast einen Spieler, der kann nur Französisch. Ich hatte mal Schulfranzösisch, aber bin jetzt nicht mehr so firm. Aber es ist halt, Fußball ist eh international, viel Körpersprache und vor allem eben auch vielleicht auch Keywords einfach, ne? Ja.
Steffi 30, unsere Mitarbeiterin für soziale Aufgaben im Verband, hat sich beschwert, dass wir in der Montagfolge nicht über unseren französischen Schuldirektor gesprochen haben. Missy Bell, das fiel mir jetzt gerade so ein. Stefan, warst du nicht Verkehrshelfer? Warum redet ihr nicht mehr darüber? Das war sehr lustig. Übrigens, dann sind wir bei Feedback. Wollen wir mal auch noch ein bisschen Feedback machen?
Ich hätte noch eine Frage an Sven. Er hatte nur schon eine bewegte Vergangenheit. Wer war denn so der Spieler, der dich so am meisten getoucht hat als Trainer?
Moritz Inzenberg.
Wirklich?
Ist ein geiler Spieler. Nicht nur einfach, weil er ein guter Spieler ist, sondern
dein
einfach...
Dein Gesicht zu sehen, viele.
Ja, der Zusammenhang ist halt krass, weil ich saß mit Inze am Freitagabend zusammen auf der Auswechselbank. Ich hab mit Inze auch 2 Jahre zusammengespielt, deswegen also ja. Auch einer der besten Mittelfeldspieler, die ich so gesehen habe in der Region.
Inze.
Dann habe ich dein Gesicht falsch interpretiert, ja, weil das sah eher so aus.
Ich hätte jetzt eher so auf Niklas Buschke getippt oder so.
Ja, auch. Also das ist genau der gleiche Typ. Niki, haben wir auch heute noch super Kontakt mit Niklas und 2 Spieler bei, ich kann eigentlich ganz viele Spieler, ne, aber 2 Spieler bei Victoria Berlin, Dirin Günay und auch Enes Kütsch.
Krass.
Mhm. Wer ist denn der Spieler, den du immer gerne gehabt hättest, aber der dir abgesagt hat und den du nicht gekriegt hast?
Paul Seguin.
Ja, nein, also Florian Zwitala. Da kann ich auch eine gute Geschichte,
erzählen. Das wird ausgeschnitten, das weißt du, das teilt er bis zum Mars.
Ich will die Geschichte hören.
Erzähl mal die Geschichte.
Florian Zwitala wollte ich unbedingt als Torhüter holen, weil er eigentlich eine totale Meise hat, ne? So, und du brauchst so einen. Und Florian Zwitala war zu Gesprächen bei uns.
Lock.
Ja.
Mehrfach, jedes Jahr.
Ja, und er hat uns zugesagt. Und er hat einen Job bekommen. Und er hat den Job angefangen und hat uns wieder abgesagt.
Und hat den Job heute noch?
Er hat dann dort eine Weile gearbeitet, aber ist, glaube ich, dann nach Magdeburg gegangen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die eigentlich hierher gehört.
Ist eigentlich total fies von ihm so ein bisschen, oder?
Es ist eine klassische Amateurfußballgeschichte, wenn es um Wechseleien, Transferpolitik und so eine Sachen geht. Da
ich habe aber noch eine gute Geschichte.
Aber darf ich nach dem Pokal, haben wir das eigentlich schon erzählt hier? Nach dem Halbfinale im Pokal, das allererste, was er mir zugeflüstert hat, als dieses krasse Spiel mit 3-3 und dann Elfmeterschießen und so, das erste, was er gesagt hat, oh ey, der Torhüter hat ja auch nicht.
Das 3-3 muss er halten. Ich so, ja, das war der Philipp selber. Wir sind ja noch 15 auch.
Wir waren so glücklich, dass es jetzt endlich dann auch vorbei war.
Wir halten das Positive fest. Er war zu der Zeit, auch als du Trainer warst, glaube ich, der umstrittene beste Torhüter, glaube ich, den du in deinem Team haben wolltest, gerade weil er halt gegen dich halt ein spezieller Spieler war. Und den willst du in dem Team haben.
Naja, in Ständer verdient einen guten Job. Nein, aber
ich hab noch eine geile Geschichte.
Also, los,
2006.
Schon wieder Vitala oder so?
In Ständer, nee. Bei uns war Frank, oder zwei Geschichten. War Frank lieber am Trainer? Und wir hatten Training, das weiß ich noch wie heute, und da hat sich der Co-Trainer ins Tor gestellt. Und ich glaube, Sören Osterland hat geschossen und der hat ja eine richtige Fackel gehabt und hat im Prinzip dem Co-Trainer den Arm gebrochen beim Schießen. Und es war so, dass der, also hat wirklich Schmerzen gehabt, hat sich gekrümmt. Und Frank Lieber hat dann das Training abgebrochen. Ich glaube, Sörens Eltern waren am Rand, haben dann den Krankenwagen gerufen und Frank Lieber haben gesagt, macht's gut, bis morgen.
Das wird schon. Wenn er heiratet, ist das wieder.
Ist einfach losgefahren. Ist einfach losgefahren. Geil. Und noch eine geile Geschichte in Stendal. Wir hatten einen Sportdirektor, der wollte alles so professionell aufbauen, der war schon Rentner und kam aus Berlin, der hieß Lothar Kurz und der war so ein bisschen vermögend so und der hat gerne mal einen genippt und da hatten wir so ein Fest am Stadion und da waren Spieler und der konnte kaum noch laufen, Lothar Kurz und der hat die alle gefragt, oh, kannst du mich mit nach Hause nehmen? Kann ich. So, der ist dann eingeschlafen und hat dann in das Auto uriniert. Und hat einfach laufen lassen.
Musste machen. Vor allem, wie scheiße das ist, weil wenn er da so viel Geld in den Verein gepumpt hat und so, kannst du ja auch nicht mal sagen, sag mal, was ist mit dir? Wurde was gesagt? Wurde er zur Rede gestellt oder wurde es totgeschwiegen?
Naja, war dann nur kurz da.
Ach so, okay. Vor allem totgeschwiegen hier im Podcast. Los, komm. Feedback, ganz kurz. Grün-Weiß da in Wasleben. Die haben sich total gefreut, dass wir sie erwähnt haben. David Genzel hat geschrieben und die wollen am Wochenende aufs Duell hinweisen. Empor Wandsleben gegen Grün-Weiß da in Wasleben. Beide noch verlustpunktfrei im Jahr 2025 und die wollen ein paar Zuschauer auf dem Platz in Grün-Weiß da in Wasleben haben. Also hingehen, das wird ein fantastisches Spiel. Das ist sogar der Trainer persönlich, David Genzel, der uns geschrieben hat. Das war Feedback. Hast du auch noch was? Weil sonst hätte ich ja noch auch, weil wir ja auch gerade unterwegs sind für DFB Assist. Kannst du ja kurz mal erklären, dann finde ich nämlich auch gleich die Nachricht.
DFB Assist soll ich erklären?
Ja.
Also das klingt immer sehr hochtrabend, wenn man DFB mit reinnimmt. Wir haben uns als Fußballverband unter anderem auf die Fahne geschrieben, dass wir mehr Frauen und Mädchen im Fußball generell haben wollen. Nicht nur Spielerinnen, sondern auch in Ehrenamtspositionen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen. Und das wird jetzt in den nächsten 2-3 Jahren ein Riesenprojekt sein, wo wir halt vermehrt den Fokus drauf legen und einfach über gute Sachen, die wir schon machen, sprechen. Jetzt du, Stefan.
Thomas Klare aus Oschersleben vom OSC, die machen OSC-Mädchen-Kennenlern-Training, Jahrgänge 2016, 14. Und das wird sein im Mai dann, 10.5. in Oschersleben unbedingt hingehen. Und dann sind hier noch ein paar andere Nachwuchssichtungstrainings und so dann auch im Mai, wo wir dann nochmal drauf hinweisen. Aber Thomas Klare, nicht vergessen, wir danken für die Nachricht. Bitte immer weiterschicken, uns auch bitte immer nochmal weiter erinnern, damit wir darauf hinweisen können. Ich wollte das nur jetzt am Ende der Sendung nochmal schnell auch, am Ende dieses unfassbar intensiven Gesprächs, welches mit einem urinierenden Möchtegern-Sponsoren geendet hat, wollte ich es nochmal hineinbringen. Mir hat Spaß gemacht.
Ja, auch.
Ja? Die Frage bleibt noch, kann man die Frisur jetzt abnehmen oder nicht?
Tatsächlich kann ich die nicht abnehmen. Aber ich wollte erst heute eine 3D-Wettertaft Haarlack-Flasche mitbringen.
Aber dürfen wir weiter über deine Frisur? Sind wir eigentlich die Einzigen oder kriegst du öfter Kommentare für deine?
Ich finde, mittlerweile ist der Witz halt komplett überholt, weil irgendwie hast du einen anderen Schnitt.
Ja.
Kürzer, ja.
Ja. Ich hatte ja alles jetzt in den letzten Jahren, ich hatte auch lange.
Hast du eigentlich mitgekriegt, dass irgendwann, als wir mal über dich gesprochen haben und das gepostet haben, dass deine Friseurin sich...
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Wie heißt die?
Die heißt Simone.
Simone.
Friseursalon Meier. Ja.
Wir grüßen.
Vielleicht kriegst du das nächste Fasson. Oder vorne kurz, hinten lang, wie das auch immer heißt. Ja. Nee, wie heißt das, was du immer sagst? Das ist keine Frisur, das ist ein...
Ein Fade.
Vielleicht kriegst du ein Fade umsonst. Ja.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.